Vater, wir danken dir, dass du uns gerettet hast aus deiner Barmherzigkeit. Du bist der barmherzige Vater, der sich gerne erbarmt, Herr, wenn wir kommen und zu dir rufen. Dann nimmst du uns an in deiner großen Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Du schickst uns nicht leer weg, sondern du erfüllst uns so sehr, dass wir nichts anderes brauchen, Herr. Und ja, egal wie es jedem Einzelnen von uns heute geht, wir sind hier als deine Kinder, als deine Gemeinde. Und ja, wir preisen dich und danken dir, dass du ein guter Hirte bist, der seine Schafe füttert, Herr, der uns speist mit dem Manna aus dem Himmel, mit dir selbst. Wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest, wenn wir es lesen, wenn wir darüber nachdenken, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du uns reinigst, dass du uns stärkst, dass du uns auferbaust im Glauben, dass wir ausgerichtet werden auf das, was dir wichtig ist, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir, aber dass auch dein Geist auf uns kommt, so dass wir diese Kraft empfangen, auch deinen Willen zu tun, Herr. Bitte wirke du all das, wenn wir dein Wort lesen, darüber nachdenken. Danke, Herr, dass dein Wort Kraft hat und dass dein Geist gegenwärtig ist, um uns zu lehren und uns zu leiten, um uns auszurüsten, zu stärken. Wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du es segnest für uns. Amen. Wir lesen im Buch Jesaja Kapitel 10. Wir haben letztes Mal nur zwei Verse gelesen, Vers 5 und 6. Und in dem Zusammenhang war es mir irgendwie wichtig geworden, dass wir uns das nochmal vor Augen führen, dass wenn dieses Weltreich Assur, die Assyrer, diese mächtigen Krieger, dieses mächtige Reich, das überhaupt nicht gottesfürchtig ist, das überhaupt nicht mit fliegenden Fahnen Gott mit uns in den Krieg gezogen ist. Nein, sie haben ihre Götter angebetet, sie haben für ihre Götter die Siege errungen und für sich selber und für ihren König. Und dennoch sagt Gott, das ist mein Werkzeug. So groß und mächtig, uns vor Augen zu führen, dass Gott über allen Mächten und Gewalten steht. Und dass selbst da, wo ein großer Feind auftaucht und erscheint als großer Widersacher und Feind von uns oder von Gottes Volk oder sogar von Gott selbst, dass es nicht so ist. Er ist nicht, der Feind ist nicht einfach ein ebenbürtiger Gegner Gottes, sondern Gott gebraucht ihn, den Fürst dieser Welt, um am Ende seine Zwecke durchzuführen. Und der Feind ist immer auch begrenzt durch das, was Gott zulässt. Und Gott kann immer einschreiten und er kann immer den Widersacher, die Gewalt des Widersachers brechen. Und er tut es auch immer wieder und er wird es in Ewigkeit tun. Das lesen wir in der Offenbarung. Alle Feinde Gottes, sie werden in dem See von Feuer geworfen werden. Alles wird beseitigt sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Schmerz, kein Geschrei, keine Sünde mehr. Kein Teufel mehr, kein Kampf, kein Frieden, das Reich des Friedens, der Friedefürst, der regiert und über die ganze Erde herrschen wird. Aber bis dahin lässt Gott es zu, dass der Feind aktiv wird. Ja, dass er, wie Paulus sagt, auch mal mit Fäusten schlägt. auf die Kinder Gottes. Auch wenn wir das nicht wirklich alles so richtig verstehen und begreifen, es ist diese ganze Sache mit dem Leiden, das ist für unseren Verstand, ist es zu hoch. Aber Gott ist da mit seinem Zuspruch und sagt, hey, ich bin da, ich habe alles unter Kontrolle. Er kann auf wunderbare Weise uns befreien aus dem Leiden, aber er kann es auch uns auch durchtragen durch das Leiden. Und ja, das ist einfach diese Ermutigung zu wissen, okay, so schwer es vielleicht auch ist, so schwer der Kampf ist, so groß der Gegner auch sein mag, mein Gott ist größer. Und wisst ihr, diese ganze Passage, das ist so, man merkt Gottes Herz, das ist nicht eindimensional, weißt du, Gott ist nicht einfach nur zornig hier auf sein Volk, was ungehorsam ist. Und nimmt jetzt diese Rute, na, das Weltreich Assur und schlägt damit. Nein, er sieht auch, was dieses Weltreich, er sieht die Finsternis dieses Weltreiches, er sieht die Gewalt, er sieht das Böse und er sagt, ja, wehe Assur. Du bist nicht ein gehorsames Werkzeug in meiner Hand, sondern du bist eigenmächtig, überheblich, anmaßend. Und das wird gerichtet werden. Wehe Assur. Das sagt er in Vers 5 von Kapitel 10 Jesaja. Wehe Assur. Rute meines Zorns und der Stock meines Zorns in ihrer Hand ist er. Gegen eine gottlose Nation sende ich ihn und gegen das Volk meines Grimmes entbiete ich ihn. Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und es zertreten zu lassen wie Straßenkot. Er aber meint es nicht so. Wer ist mit er gemeint? Assur. Der Feind. Er meint es nicht so. Und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn und nicht wenige Nationen auszurotten. Da, wo Gott es zulässt, dass Schläge in unser Leben hineinkommen, da ist es, weil er uns liebt, weil er einen guten Plan mit unserem Leben hat. Und diese Schläge dienen uns, die wir ihn lieben, zum Guten, wirken zum Guten mit. Wie Paulus sagt in Römer 8, Vers 28. Aber der Feind, der hat nicht dieses Herz, der liebt nicht, sondern der hasst. Der hasst die Kinder Gottes, der hasst das Volk Gottes. Und in diesem Hass ist er unterwegs. Und Gott sagt, das werde ich richten. Jesus hat das so gesagt, in Johannes 10, spricht er im Gleichnis von den Schafen der Herde des guten Hirten und er spricht von den Dieben und Räubern. Und von dem Wolf. Ich hoffe, ich finde es jetzt hier. Da, genau. Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist die Gesinnung des Feindes. Er kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin ganz anders. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und da ist es doch ganz selbstverständlich, oder? Wem wenden wir uns zu? Zu wem wollen wir gehören? Von wem wollen wir geleitet und geführt werden. Wem wollen wir unser Leben anvertrauen? Wollen wir unser Leben einem Dieb anvertrauen, der uns nur stehlen, schlachten und verderben will? Oder wollen wir unser Leben einem guten Hirten anvertrauen, der uns Leben gibt und Leben im Überfluss? Viele Menschen würden sagen, das ist, die Auswahl ist mir zu klein, entweder oder. Gibt es da nicht noch mehr Dinge im Angebot? Nee, gibt es nicht. Jesus sagt, es gibt zwei Wege. Ein breiter Weg, der ins Verderben führt, und es gibt einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Welchen willst du gehen? Willst du den breiten Weg gehen, auf dem viele unterwegs sind, sagt Jesus. Und zwar sieht das so vielgestaltig aus, gerade in unserer Gesellschaft, so individualisiert, und jeder geht seinen eigenen Weg. Wie heißt es in Jesaja 53? Wir sind wie die Schafe irre gegangen, ein jeder auf seinem eigenen Weg. Ein riesiges Durcheinander, ein riesiges Gewimmel. Ja, wisst ihr, und na, die in der Gesellschaft ist es heute groß angesehen. Ja, du bist originell, du bist authentisch, du hast deinen eigenen Weg. Das ist, na, gab es früher schon, vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Die Alten kennen das noch, ne? I did it my way, so, ne? Jeder auf seinem eigenen Weg. Und das ist dann die Erfüllung. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen, ich habe meinen eigenen Weg gefunden und bin den konsequent habe den durchgezogen bis zum Ende. Ins Verderben, mit den vielen anderen, die auch jeder ihren eigenen Weg gegangen sind und jeder, alle auf diesem eigenen Weg an dasselbe Ziel gelangt sind, ins Verderben. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist der schmale Weg. Und du kannst auf diesen schmalen Weg gelangen, wenn du dir Jesus als deinen Führer, als deinen Leiter, als deinen Hirten erwählst. Sagst, ja, Jesus, ich möchte, dass du mein Hirte bist, dass du mein Leiter, dass du mein Führer bist. Ich will dir folgen, weil du gibst das Leben im Überfluss. Und woran erkennen wir das? Dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben. Daran erkennst du das. Zurück zu Jesaja. Der Feind, der ausrotten will, der verheeren will. Und Jesaja offenbart, ne, Gott zeigt Jesaja einfach noch mehr von dem Wesen und Charakter des Feindes, was Gott richten will. Vers 8, denn er sagt, sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Also es sind nicht nur Oberste, sondern Könige. Und er ist der Oberkönig, der König der Könige. Das maßt sich der König von Assur an. Ich bin der König der Könige. Aber es gibt nur einen König der Könige. Und wir werden es alle sehen, wenn er wiederkommt. Ist Kalne nicht wie Karkemisch, Hamat nicht wie Arpad, Samaria nicht wie Damaskus. Diese Namen, die sind uns die ersten vier Städte hier gar nicht mehr bekannt. Wenn du dich ein bisschen mit Geschichte befasst, dann siehst du, das sind alles so Städte, die so kleine Königreiche bildeten im Raum Syrien, Nordsyrien, Südtürkei. Und dort sind die Assyrer halt Stück für Stück vorgegangen und haben ein Reich nach dem anderen unter ihre Herrschaft gebracht. Entweder, dass sie so bedrängt und bedroht haben, dass sie gesagt haben, ja, wir geben auf, wir entrichten Tribute, wir ordnen uns euch unter. Und dann haben sie sie zufrieden gelassen. Aber wenn sie angefangen haben zu sagen, nee, wir wollen das nicht, wir wollen eigenständig sein. Und dann sind sie gekommen mit ihrer Heeresmacht und haben die da platt gemacht. Wie heute. Wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat. Achso, und genau, Samaria und Damaskus. Das war ja diese Koalition, die sich gebildet hatte. Nordisrael und Syrien. die Aramäer, Damaskus, die dann ja Jerusalem auch bedroht haben, die haben sich auch zusammengetan. Aber die wurden auch von Assur überrollt. Wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat, und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria, werde ich nicht, wie ich Samaria und seine Götzen getan habe, ebenso Jerusalem und seine Götzenbildern tun? Der Gedanke ist folgender. Diese Königreiche, sie hatten ihre Götzen. Aber Jerusalem, Israel, sie dienten dem einen lebendigen, unsichtbaren Gott. Sie hatten eigentlich keine Götzenbilder. Wie heißt das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du sollst dir kein Bildnis machen. Sie haben keine Götzen gehabt. Sie waren das Volk mit diesem komischen Gott, der unsichtbar ist, der kein Bild hat. Und alle anderen Völker haben gespottet, haben auf sie herabgeschaut. Und waren stolz auf ihre vielen Götzen, auf ihre vielen Götter, die sie auch in Bildern dargestellt haben und angebetet haben. Und hier ist die Logik des Feindes ist, guck mal, da sind die Königreiche, die haben ihre vielen Götzen. Und je mehr Götzen du hast, desto mehr Macht hast du. Je mehr Götter du hast, desto mehr Macht. Wie viele Götter hast du? Aha, ich habe mehr. Na, ich habe mehr geistliche, und das ist es, geistliche Power, die dahinter steht. Wisst ihr, Paulus sagt uns das sehr schön in 1. Korinther 8. Lass uns was mal aufschlagen, 1. Korinther 8. Und er schreibt an die Korinther, die in einer Zeit gelebt, in einer Gesellschaft gelebt haben, die ganz anders war als das, was sie als neugeborene Kinder Gottes geglaubt haben und dem sie gefolgt sind. Die haben sich von einer götzendienerischen Gesellschaft, einer götzendienerischen Kultur bekehrt zu dem lebendigen Gott, dem Gott Israels. Und dann sagt Paulus hier, Kapitel 8, Vers 1, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das sind ganz wichtige Verse, über die es sich lohnt nachzudenken. Wir gehen jetzt aber hier weiter, weil es um das Thema Götzen geht hier. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt. Und dass kein Gott ist als nur einer. Das ist die tiefe Erkenntnis, die schon das Volk Israel gewonnen hat durch Gottes Geist. Gott steht über allem. Das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Gott steht über allem. Da gibt es keine Macht, die vergleichbar ist. Keine geistliche Macht, die ihm das Wasser reichen könnte. Es gibt keine Götter. Es gibt nur einen Gott. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen, da sie bis jetzt an die Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Wir sind weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Und es geht ihm jetzt hier darum, dass es manche unter den Christen gibt, die noch so sehr stark in dieser Götzendienerkultur verwurzelt sind, dass wenn sie in irgendeiner Form mit etwas zu tun haben, was den Götzendienst betrifft, und das war dieses Fleisch, was geopfert wurde im Götzentempel zu Ehren des Gottes und was dann übrig geblieben ist vom Opferfest und dann auf dem Markt verkauft wurde und dann hat man das gegessen, hat man das vielleicht gekauft und gegessen. Es war aber den Götzen geopfert worden und manche haben gedacht, da verunreinige ich mich, da mache ich mich eins mit dem Götzendienst. Ich bin doch aber ein Kind Gottes und ich will doch nichts mit den Götzen zu tun haben. Und andere haben gesagt, gibt gar keine Götzen, keine Götter, dieser Götzendienst, der hat nichts mit mir zu tun, das ist Fleisch, was Gott geschaffen hat. Na, die Tiere hat Gott geschaffen, die kann ich im Dank gegenüber Gott essen und habe da überhaupt, da habe ich keine Verbindung zu diesem Götzendienst. Na, und Paulus ermahnt die Gemeinde, hey, seid liebevoll miteinander in eurer unterschiedlichen Erkenntnis. Nehmt aufeinander Rücksicht. Fordert euch nicht gegenseitig heraus. Seid nicht stolz und überheblich einer dem anderen gegenüber. Ich habe diese Freiheit und du hast sie nicht. Na, sondern nehmt aufeinander Rücksicht, dass wir alle gemeinsam in der Liebe wandeln. Auf Gott ausgerichtet. Jetzt springen wir mal in Kapitel 10. Da sagt Paulus in Vers 14, meine Geliebten, flieht den Götzendienst, eine Botschaft, die für uns heute ist. Du wirst mir sagen, wir haben noch nichts mit Götzendienst zu tun heutzutage. Komme ich gleich noch zu. Damals hat Paulus das gesagt, ihr sollt nicht teilnehmen am Götzendienst, am Opferkult, der den Götzen dargebracht wird, den sogenannten Göttern. Ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Er spricht hier über das Abendmahl, was wir feiern, und diese tiefe, innige Gemeinschaft, die wir mit Jesus Christus haben. Im Abendmahl erinnern wir uns daran. Und dass wir eins sind mit dem Herrn, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Er spricht hier von den Priestern aus der alten Zeit. Damals gab es sogar den Tempel in Israel noch. Und da wurde noch geopfert. Dem Gott Israels wurden Opfer dargebracht und es wurde dann gegessen. Und diese Verbindung, das, was Gott geopfert wurde, das esse ich jetzt, das nehme ich in mich auf, das verbindet mich mit Gott, das verbindet mich mit seinem Altar. Darauf spielt er an und er sagt dann, was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sein? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Jesaja spricht davon, dass Jerusalem und Samaria, dass da Götzen zu finden sind. Das Volk Gottes, was Gott gehört, was den einen wunderbaren, herrlichen, lebendigen Gott anbetet und ihm nachfolgt, hat sich Götzen genommen. Andere Gott, das reicht mir nicht. Dieser unsichtbare, lebendige Gott, der reicht mir nicht. Ich brauche noch etwas anderes. Gott reicht mir nicht. Aus dieser Haltung heraus entsteht Götzendienst. Ich suche mir etwas, was mir das gibt, was Gott mir nicht gibt. Das mir hilft, wo Gott mir nicht hilft. Ich brauche noch mehr Götter. Ich brauche noch mehr Hilfe. Und Paulus macht deutlich, wenn du dort hineingehst in den Götzendienst, dann verbindest du dich nicht mit Göttern, aber da stehen geistliche Mächte dahinter. Hinter diesen sogenannten Göttern. Engel Satans, Dämonen. Und wenn du das zulässt, Götzen in deinem Leben zulässt, wenn du dich öffnest für den Götzendienst, dann verbindest du dich mit geistlichen Mächten der Finsternis. Und dann sagt Paulus, das kannst du nicht machen. Du gehörst doch dem einen Herrn, dem einen Gott. Was sagt Gott? Das höchste Gebot, Jesus sagt, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Herr, gib mir ein ungeteiltes Herz für dich. Herr, gib mir ein ungeteiltes Herz für dich, dass ich dich liebe von ganzem Herzen, denn das gebührt dir. Warum? Ich erinnere daran, weil unser Herr Jesus Christus sich ganz für mich, für dich, für uns alle gegeben hat. Gebührt ihm ein Herz, was ungeteilt ihn liebt. Paulus sagt an anderer Stelle, Götzen, das sind nicht einfach nur diese komischen Götter von irgendwelchen heidnischen Religionen mit irgendwelchen Bildern. Nein, er sagt an zwei Stellen in Epheser und im Kolosserbrief, sagt er, ja, seid nicht Götzendiener, seid nicht Unzüchtige, seid nicht Habsüchtige, denn das sind Götzendiener. Habsucht ist Götzendienst. Habsucht ist Götzendienst. Was ist Habsucht? Ich habe nicht genug. Ich brauche mehr. Ich brauche Hilfe. Ich brauche etwas, was ich sonst nicht kriege, was ich von Gott nicht bekomme. Das ist es, was ich damit sage. Wisst ihr, und dann kommen diese Dinge, die uns vor Augen sind. Und Gott will nicht, dass in seiner Gemeinde, in seinem Volk Götzendiener zu finden sind. Deswegen sagt er seiner Gemeinde hier im Neuen Testament, flieht dem Götzendienst. Er sagt es zu mir heute Morgen, er sagt es zu uns allen, flieht dem Götzendienst. In welcher Form auch immer es in unser Leben hineintritt, den Mangel, den wir leiden, auszufüllen mit etwas, was nicht Gott ist und was nicht von Gott uns geschenkt wird, sondern was uns angeboten wird, was uns gebracht wird von Mächten der Finsternis. Und diese kommen nur, sie kommen nicht, um uns zu helfen. Sie bringen uns in Abhängigkeiten, sie bringen uns ins Verderben. Richtig, aber in Jerusalem genauso, Gerhard. In Jerusalem genauso, sagt Jesaja. Nicht nur in Samaria. Und deswegen ist das, hat auch Jerusalem das erleben müssen, dass sie eingenommen wurden und überwältigt wurden von dann später von den Babyloniern. Und Gott hat es an dem Nordreich Israel gezeigt. Hey, ihr Leute in Jerusalem, ihr Leute, die ihr euch zum Tempel Gottes sammelt, die ihr noch dabei seid. Guckt doch auf das Samaria, guckt auf das Nordreich. Die haben ihre Stadt mit Götzen vollgemacht. Jetzt ist dieses Reich, ist das Nordreich Israel von den Assyrern platt gemacht worden. Nehmt das doch zu Herzen. Am Ende haben sie es nicht zu Herzen genommen. Wisst ihr, nochmal, Ich piekse nur an bestimmten Punkten an und du kannst das ergänzen, du kannst das fortführen, diese Liste von Götzendienst, den wir zulassen. Natürlich, wir denken immer dann sofort an Sachen wie Drogensucht und was weiß ich, Alkoholsucht und stoffliche Abhängigkeiten. Kann genauso Internetabhängigkeit sein, Pornosucht. Aber wisst ihr auch, das Streben nach Reichtum, wie gesagt, diese Habsucht, das Streben nach menschlicher Sicherheit, nach Schönheit, aber auch nach moralischer Perfektion, Geschwister. Auch das kann zum Götzendienst werden. Wenn ich mir nicht genügen lasse, von dem das zu empfangen, was ich bei Gott bekomme. Wisst ihr, in dieser moralischen Perfektion, da war Paulus voll drin. Philipper 3 kannst du das lesen. Er sagt, ey, ich war so ein Streber darin, der Beste unter den Besten zu sein. Und zwar der Beste unter den Besten vor Gott. Ich wollte der heiligste Mann sein, den es gibt. Und ich habe es auch geschafft, sagt er. Und dann sagt er, als dann Christus mir begegnet ist, habe ich diesen Götzendienst weggeschmissen. Weil es nicht am Ende nicht um Gott ging, sondern um mich in dem Ganzen. Und Gott hat mir gezeigt, hey, das ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in seinem religiösen Wahn, was hat er getan? Er hat diesen Weg, die Wahrheit und das Leben, er hat das verfolgt. Er hat dagegen gekämpft, bis Gott ihm die Augen geöffnet hat und ihm gezeigt hat, hey, darin bist du gerade entgegengesetzt, wo du denkst, dass du mir einen Dienst erweist, tust du genau das Gegenteil. Und in Jesus ist das überwunden. In Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Und Gott schenkt uns in Jesus alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Götzen mehr. Du kannst die Götzen wegschmeißen. Das ist das, was Jakob gemacht hat, als er nach Bethel kam, zurückkam, als er diesen ganzen langen Weg gegangen ist und gemerkt hat, boah, Gott hat das, was er mir zugesagt hat, er hat es eingehalten. Lasst uns die ganzen Götzen vergraben. Lass uns die alle wegschmeißen. Lass uns unser ganzes Leben ungeteilt dem Herrn geben. Wisst ihr, aber die Logik des Feindes ist, ne, je mehr Götzen, desto mehr Power. Je mehr du hast, desto mehr Power hast du. Das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Vers 12 von Jesaja 10. Jesaja spricht hier weiter. Und er spricht mittendrin in diesen Gerichtsansagen auch ein Wort der Hoffnung aus. Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Er sagt dem Volk in Jerusalem, in Juda an, hey, das ist jetzt dieser gewaltige Feind und diese gewaltige Kriegsmaschinerie, die auf dich zukommt und die zerstört. Aber warte ab, ich werde sie richten. Ich werde sie richten. Diesen Stolz. Und das zeigt sich in dem, Gott offenbart das hier in so einer kurzen Rede. Denn er hat gesagt, der Feind hat gesagt, durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständigt und ich beseitige die Grenzen der Völker und plündere ihre Schätze und stoße die Bewohner hinab wie ein Starker. Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht, wie ein Nest und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Da war keiner, der mit dem Flügel schlug oder den Schnabel aufriss und piepste. Die stolze Rede des hochmütigen Feindes. Ich, mein. Und dann diese Worte Gottes, ich finde sie so stark hier. Ne? Rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie zieht? Als schwänge ein Stock den, der ihn hochhebt, als ob ein Stab den hochhöbe, der kein Holz ist. Wisst ihr, das ist manchmal so crazy, wie leicht wir irgendwie in diesen Irrtum verfallen. 1. Korinther 4, Vers 7 sagt Paulus an die Gemeinde, die echt ein Problem hatte, aber Spaltung in die Gemeinde hineingekommen. Warum? Weil einer gegen den anderen aufgestanden und gesagt hat, ja, wir gehören zu Paulus, wir gehören zu Apollos. Es waren unterschiedliche Parteien entstanden. Und 1. Korinther 4, Vers 7 sagt Paulus zu der Gemeinde, wer gibt dir einen Vorrang? Wer zeichnet dich aus, kann man auch sagen. Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Alles, was mein ist, was ich auf mich selbst zurückführe, ist ein Gnadengeschenk Gottes. Schon das Leben. Ich sag mal, ne? Kesia hat sich ja nicht gedacht, ich will jetzt mal ins Leben treten. Ich werde mich mal aufmachen und in diese Familie hineinkommen. Und dann werde ich, ne, so ein süßes kleines Mädchen werden. Genau, das habe ich mir vorgenommen. Guter Plan, ne? Nein. Wir sind doch von Gott geschaffen. Wir haben uns nicht selbst ins Leben gerufen. Wir sind nicht die, die wir sind, weil wir das selbst entschieden haben, weil wir das selber wollten. Sondern Gott hat uns gemacht. Gott hat uns, und er hat uns aus Liebe gemacht. Er liebt uns. Er sieht jeden Einzelnen von uns und sagt, ja, wunderbar, habe ich dich gemacht. Ich habe dich geschaffen zu einer Liebesbeziehung mit mir. Und in der Liebe, die du von mir empfängst, wirst du zu diesem Menschen, den ich geplant habe, da entfaltet sich mein Lebensplan in deinem Leben. Wenn meine Liebe Zugang in dein Herz und in dein Wesen und in deinen Charakter und in dein Leben hat, da wirst du geformt von mir zu einem wunderbaren Kunstwerk. Was bist du, was du nicht empfangen hast? Was rühmst du dich so, als ob du das, was du hast, nicht empfangen hast? Wie oft sind wir stolz auf unsere Erkenntnisse, auf unsere Fähigkeit, Dinge zu durchschauen? Ja, ich kann gut analysieren oder ich kann dies gut oder ich kann das gut. Und wir schauen uns auf die Schulter und schauen auf andere herab, die nicht so gut in dem Feld sind, wo wir so gut sind. Und oft, wisst ihr, wir wissen das ja als Christen, dass wir sowas nicht machen sollen, ne? Wir können das dann meistens recht gut verpacken, dann irgendwie so, dass es nicht so offensichtlich ist, dass wir in Wirklichkeit doch ganz schön hochmütig sind. Aber Gott sieht unser Herz, er kennt das, er weiß das. Und er, wie wir letztes Mal gelesen haben, Paulus hat das bekannt und er hat ganz offen bekannt, wisst ihr, da steckt ein ganz krasses Bekenntnis drin. Paulus sagt, wenn ich nicht diesen Engel Satans hätte, der mich schlägt, welchen hochmütiges Arsch. Das Wort Arsch streicht bitte. Ja, vergib mir. Da wäre ich hochmütig. Deswegen ist gut, dass es diesen Engel des Satans gibt, der mich schlägt. Ihr könnt das mal nachlesen, 1. Chronik 29, Vers 10 bis 18 könnt ihr euch mal notieren, wie David betet auch. Als das ganze Volk Israel Gaben zusammensammelt, um den Tempel zu bauen, da betet er zu Gott und sagt, Herr, ich weiß ganz genau, das, was wir hier zusammenbringen, diese großen Reichtümer und all das, Herr, das ist alles nur von dir. Unsere Gaben, die wir dir bringen, das ist nur etwas von dem, was du uns gegeben hast. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 10 bis 18. Könnt ihr mal nachlesen zu Hause. Und Paulus sagt in Römer 6, Vers 13, unsere Haltung sollte sein, hey, ich bin von Gott erlöst, ich bin von Gott gerettet. Ich möchte mich dir, Gott, zur Verfügung stellen, dass du mich gebrauchst als Werkzeug für deine Gerechtigkeit. Und ich will mir nicht mehr ein Werkzeug des Widersachers sein, sondern ich möchte ein Werkzeug für dich zu deiner Freude sein und zu deiner Ehre. Und Paulus sagt, stellt euch als Werkzeuge Gottes zur Verfügung. Und dann gib ihm die Ehre, dass er, wenn er dich gebraucht zu seiner Ehre und zum Guten und zur Gerechtigkeit, dann freu dich und lobe deinen Herrn, dass er dich gebrauchen konnte. Wie Paulus auch sagt, ne? Er sagt, ich bin so unwürdig, überhaupt ein Apostel genannt zu werden. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich war so krass drauf. Aber Gott hat mich gnädig angenommen und er hat mich sogar zum Apostel gemacht. Und er hat mich befähigt, mehr zu tun als alle anderen Apostel. So mutig ist er, das zu sagen. Und dann sagt er aber, es war aber nicht ich. Es ist die Gnade Gottes, die mit mir war. Gott hat mich gnädiglich angenommen und mich gnädigerweise als sein Werkzeug gebraucht. Das hat nichts mit mir zu tun. Ihm sei die Ehre. Okay, zurück zu Jesaja. Und jetzt ist sein Wort, sein Gerichtswort gegen die Assyrer. Darum wird der Herr der Heerscharen Schwindsucht senden unter seine Fetten und unter seine Herrlichkeit wird ein Brand auflodern wie ein Feuerbrand. Und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme. Und die wird seine Dornen und seine Disteln in Brand setzen und verzehren an einem Tag. Und man wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgartens von der Seele bis zum Fleisch vernichten. Und es wird sein, wie wenn ein Kranker dahin sieht. Dann wird der Rest der Bäume seines Waldes zu zählen sein. Ein Junge könnte sie aufschreiben. Also Gott spricht über das Ende dieses mächtigen Weltreiches. Die waren echt so auf der Höhe ihrer Macht und haben ihre Macht ausgebreitet bis nach Ägypten hin. Aber das hat nur wenige Jahre gedauert. Wenige Jahrzehnte. Und dann kamen die Babylonier und haben übernommen. Und mit den Assyrern war es zu Ende. Und dann kamen die Nächsten. Und dann kamen die Nächsten. Geht mit den Weltreichen auf und wieder abwärts. Und hier sagt er, an einem Tag, und das war wirklich so, die Assyrer sind vor Jerusalem gezogen, haben Jerusalem belagert. Und an einem Tag hat Gott ein riesiges Heer vernichtet durch seinen Engel. Und sie sind umgekehrt. Und das kannst du sogar in den Geschichtsbüchern nachlesen. Die Assyrer haben Jerusalem an dieser Stelle nicht erobert und sind abgezogen. Und die Geschichtswissenschaftler, die können das nicht so richtig erklären. Die sagen, ja, man weiß nicht so genau, warum und wieso und versuchen irgendwelche Erklärungen zu finden. Das Wort Gottes sagt uns ganz klar, ein großer Teil des Heeres wurde vernichtet durch den Engel des Herrn in einer Nacht. Wie Gott es hier gesagt hat. Vers 20. An jenem Tag wird geschehen, da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue. Das ist das Verrückte, dass die Juden in Jerusalem, in Juda, dass die sich eigentlich auf die Assyrer gestützt haben. In ihrem Kampf gegen das Nordreich Israel und gegen die Aramäer haben sie sich Hilfe erhofft von den Assyrern. Und Gott hat das immer wieder gesagt, hey, mach das nicht. Vertrau auf den Herrn und nicht auf das große Weltreich, was dir irgendwie Sicherheit und Frieden gewährt. Vertrau auf den Herrn. Und Gott sagt voraus, ja, es wird der Tag kommen, wo das so sein wird. Wisst ihr, das spricht auch über die Zeit, in der wir leben und die auf uns zukommt. Ein ganz großer Teil davon, Israel, der Staat heute, stützt sich einerseits auf seine großen Waffen, haben wir schon gelesen in Jesaja, auf seine Waffenarsenale. Und gleichzeitig, wo haben sie Hauptquelle dieses ganzen Waffenarsenals und dieser militärischen Stärke ist, sind die USA. die Schutzmacht. Ne? Es wird der Tag kommen, wo Israel nicht mehr auf Menschen vertraut, sondern auf den Herrn, ihren Gott. Wo sich Gott offenbaren wird, dem Rest Israels. Und hier steht, ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott. Immanuel, der starke Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Rest davon wird umkehren. Vernichtung ist beschlossen, einherflutend mit Gerechtigkeit. Denn der Herr der Heerscharen vollzieht festbeschlossene Vernichtung inmitten der ganzen Erde. Und hier spricht Gott über ein Gericht, was über die ganze Erde kommen wird. So wie es mit der Flut gekommen ist zur Zeit Noahs, wird das Gericht über die ganze Erde kommen. Aber es wird ein Teil Israels. Sie werden zum Herrn umkehren. Ein Rest. Und ihre Hilfe bei ihrem Gott und bei ihrem Messias Jesus suchen. Darum so spricht der Herr, der Herr der Heerscharen, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt in der Art Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kurze Weile, dann wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn richtet sich auf ihre Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie bei der Niederlage Midians am Felsen Oreb und seinen Stab über das Meer, und er wird ihn erheben in der Art Ägyptens. An jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet werden, wird das Joch vor dem Fett. Beziehungsweise man kann auch überlesen, oder manche überlesen auch vor der Salbung. Das Salbung, das Gesalbte ist ja ein Öl. Gott sagt hier Israel zu, die Rettung, das Heil, dass das Joch hinweggenommen wird, die Last wird hinweggenommen. Wisst ihr, und das ist das, was wir jetzt schon durch Jesus erleben dürfen. Und was das Volk Israel auch erleben wird. Jeder, der sich zu Gott wenden wird, wird das erleben. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich werde das Joch euch abnehmen, das euch zu schwer ist. Die Last, die euch zu schwer ist. Ich nehme das weg. Und dann kommt in mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Tag kommt für die Menschen, die jetzt noch fern sind von Jesus, die jetzt noch Jesus ablehnend gegenüberstehen. Es wird der Tag kommen, da werden sie sich zum Herrn wenden. Lass uns dafür beten für die Menschen in unserem Umfeld, die Menschen, die eigentlich zum Volk Gottes gehören. Für die Menschen, die geboren wurden, nicht damit sie verloren gehen, sondern damit sie gerettet werden. Lass uns dafür beten, dass sie hinzugefügt werden zum Volk Gottes. Dass sie das erleben, dass die Last der Schuld weggenommen wird, das Joch des Widersachers hinweggenommen wird, dass die Macht der Götzen, der Dämonen gebrochen wird über dem Leben von Menschen. Lass uns dafür beten und darum ringen, zu schauen, das Evangelium hinauszubringen, die frohe Botschaft, die Kraft hat, zu retten alle, die verloren sind. Aber es wird der Tag kommen, wo Gott das sichtbar für die ganze Welt tun wird. Und auf diesen Tag warten wir und hoffen wir und beten auch, Herr, komme bald. Jesus, wir preisen dich, wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir Leben haben im Überfluss. Und es ist wahr, in dir ist das Leben und aus dir fließt das Leben und wir können das Leben genießen auf so viele Arten und Weisen. So viele gute Gaben, die du uns gibst. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und dir sei Lob und Ehre und Dank dafür. Herr, und das, wo der Widersacher seine Dämonen schickt, um uns zu verführen, uns weiß zu machen, dass wir nicht genug haben, wenn wir mit dir gehen, dass wir Mangel leiden, wenn wir nicht diese Dinge in unser Leben hineinnehmen, wenn wir uns ausstrecken nach diesen Dingen, die aber aus der Finsternis kommen und uns in die Finsternis führen, Herr. Bitte hilf du uns, dass wir uns davon fernhalten, dass wir davor fliehen, dass wir das nicht zulassen, dass diese Dinge in unserem Leben Raum haben. Denn du, dir allein gebührt die Ehre, dir allein gebührt unser Leben, dir allein gebührt unsere Liebe und unsere Hingabe. Und ja, ich bringe dir mein Herz, Herr. Ich bitte dich, dass du mich reinigst, Herr, und mir dieses ungeteilte Herz gibst, was auf dich ausgerichtet ist, was dich liebt. Danke, Herr. Danke, dass du diese Gebete erhörst, dass du das tust durch deinen Geist. Auch für uns als ganze Gemeinde. Wir wollen dir gehören und dir folgen und alle Götzen wegschmeißen, Herr. Preisen dich, dass du uns liebst und dass du mit uns bist jetzt auch. Amen.